Sie haben zusammen mit Hanna Trautmann eine Untersuchung gemacht, alternative Fakten im Gespräch, AfD-Diskussionen auf Facebook. Was war denn der Anlass für diese Untersuchung? Wie sind Sie gerade auf dieses Thema gekommen?
Naja, die Ausgangsbeobachtung war eine Irritation einfach, nämlich, dass uns nicht klar war und, soweit ich das überblicken kann, auch in der Forschung sonst kaum gefragt worden ist, wie es eigentlich kommt, dass Menschen alternative Fakten in sozialen Medien teilen. Also es gibt einen Konsens darüber, soziale Medien, das Milieu sind, in dem alternative Fakten am schnellsten zirkulieren. Es gibt auch Forschung dazu, dass es Bots gibt, die das befördern und so, aber es besteht sozusagen Konsens darüber, Menschen müssen das teilen, damit es funktioniert. Und das ist ja alles andere als selbsterklärend. Also was bringt jemanden dazu, in einer Konversation mit Fremden auf Facebook auf einmal solche Sachen zu behaupten? Das war die Ausgangsfrage. Und dann haben wir gedacht, wir müssten uns das einfach mal genau angucken. Das ist sowas, da helfen jetzt keine großen Zahlen oder wo stehen die meisten alternativen Fakten oder so, sondern wo wird denn darüber gesprochen und wie wird darüber gesprochen? Und das wollten wir uns eben so detailliert wie möglich angucken und haben dann als Beispiel die Facebook-Seiten der AfD genommen, weil wir das Gefühl hatten, dass das ein Milieu ist, wo das erstens gehäuft auftritt, wo zweitens viele Leute vorbeikommen, denen eine hohe Vulnerabilität, also eine hohe Ansprechbarkeit für alternative Fakten zugesprochen wird, nämlich vor allen Dingen ältere Menschen mit einer geringeren Medienkompetenz. Und weil wir dachten, dass das im Vorfeld der Bundestagswahl bestimmt auch interessant wäre, da genaueres zu erfahren.
Und wie sind Sie dann weiter vorgegangen? Sie haben also sich solche Facebook-Seiten einfach angesehen und die analysiert?
Ja, wir sind auf die meistbesuchten Facebook-Seiten der AfD gegangen und sind die einfach mal durchgescrollt, also wie wenn man die halt besuchen würde. Haben quasi die Konversationen eine nach der anderen gelesen und haben uns erstmal angeguckt, wo wird denn über alternative Fakten gehäuft gesprochen, wo wird denn hitzig diskutiert, wo tauchen die denn auf? Und da haben wir dann insgesamt 90 Konversationen ausgewählt, wo wir gesagt haben, die gucken wir uns genauer an. Da haben wir dann so eine thematische Übersicht gemacht, worüber wird gesprochen, wie hitzig wird gesprochen, wer fängt an zu sprechen und so. Und dann haben wir danach nochmal 13 Konversationen ausgewählt, wo wir gesagt haben, die sind wirklich interessant, die kann man gut vergleichen. Das sind unterschiedliche Themen, da wird unterschiedlich über alternative Fakten gesprochen, da werden unterschiedliche alternative Fakten eingebracht. Und wenn wir verstanden haben, wie das in den 13 unterschiedlich funktioniert, dann haben wir einen ganz guten Einblick. So, und die sind wir dann Schritt für Schritt durchgegangen und haben uns immer gefragt, wenn jetzt hier was gesagt wird, das ist ja eine Antwort auf das, was davor gesagt wird. Warum wird diese Antwort gewählt? Und wie wird auf diese Antwort geantwortet? Also ganz basal, was für einen Unterschied in der Konversation machen eigentlich diese alternativen Fakten und warum ergeben die den Sinn, den sie ergeben an der Stelle, wo sie gesagt werden?
Nun gibt es ja einerseits den Volksmund, der sagt, Lügen haben kurze Beine, und andererseits soll Herr Goebbels in seinem Tagebuch mal geschrieben haben, eine Lüge müsste eine große Lüge sein, damit sie geglaubt wird, wenn man sie häufig wiederholt. Was haben Sie festgestellt? Wie reagieren Leute auf zweifelhafte Fakten? Gibt es da Zweifler? Wird die Faktizität an sich hinterfragt? Und warum und wann wird sie nicht hinterfragt?
Ja, das ist ja genau das irritierende Ergebnis, das wir hatten, dass wir festgestellt haben, in den Konversationen wird es so gut wie gar nicht hinterfragt. Aber auch, weil es in den Konversationen so gut wie gar nicht um die Fakten oder alternativen Fakten oder Lügen, wie Sie es jetzt nennen wollen, geht. Wir haben festgestellt, dass auf Facebook allgemein es vor allen Dingen darum geht, sich selbst darzustellen. Das heißt, wenn ich was auf Facebook sage, und das macht ja auch Sinn, wenn man sich überlegt, das ist ja wie ein Blind Date mit 1,8 Milliarden Unbekannten, die da alle lesen können, was ich sage, dann wird das in erster Linie daraufhin interpretiert, was das über mich aussagt, was ich da sage. Und auf diesen AfD-Seiten, das ist jetzt das Besondere, haben wir festgestellt, geht es in den Konversationen eigentlich immer darum, gemeinsam herauszustellen, dass die große Mehrheit der Leute keinen Durchblick hat und man selber der Einzige ist, der versteht, was hier los ist. Wir haben das Ermittlungsbewegung genannt. Die AfD postet irgendwas, sagt, das passt doch nicht zusammen, der ÖPNV läuft noch, aber die Gastro muss zumachen oder so. Und dann setzt so eine Art kollektive Ermittlung ein, wo man sich gegenseitig in so steilen Thesen überbietet, warum diese Diskrepanz Sinn macht. Nämlich, weil dahinter was ganz Großes steckt. So. Und das Pikante ist jetzt, dass die alternativen Fakten, die in diesem Zusammenhang artikuliert werden, eigentlich in der Diskussion nur als Stellungnahme darüber funktionieren, dass man ganz heiße Informationen hat. Da bezieht sich niemand drauf. Die nächste heiße Information kommt völlig anschlusslos quasi dahinter weg. Wenn es denn mal vorkommt, und das ist wirklich selten, dass jemand das kritisiert, also wenn jemand was sagt, was inhaltlich dagegen spricht, dann wird es einfach ignoriert. Konsequenzen hat es eigentlich nur, wenn jemand kommt und sagt, du, was du da gerade gesagt hast, das ergibt keinen Sinn, weil die Quelle ist 3 Jahre alt. Oder das ist doch überhaupt nicht eine Meldung aus Deutschland, sondern aus Amerika oder so. Und dann, und das ist ganz interessant, ist die Reaktion aber nicht, dass darüber gesprochen wird, sondern die Reaktion ist, dass dem Kritiker oder der Kritikerin die Loyalität zur Gruppe abgesprochen wird. Dann sagt man, na, du bist wahrscheinlich einer von denen. Oder arbeite doch hier mal konstruktiv mit. Das heißt, man hat es mit so einer Diskussionsdynamik zu tun, die sich quasi selbst gegen Kritik abdichtet, die systematisch Raum dafür schafft, dass Leute möglichst steiles Zeug behaupten, wo der Wahrheitsgehalt einfach auch egal ist. Es ist jetzt sozusagen nicht die Frage, ist das eine Lüge oder nicht, sondern es ist eine Frage von, passt das zu dem, was wir hier diskutieren? Und im Resultat entsteht dann sowas wie eine verschwörungstheoretische Großuntersuchung in jeder Konversation, die ganze Zeit mit Fakten, Anekdoten und so weiter gefüttert wird, von denen jetzt bald draufblickt, muss man sagen, wahrscheinlich 3/4 Quatsch sind. Aber das ist sozusagen, das wird selbst nicht thematisch in den Diskussionen.
Wie soll man nun damit umgehen?
Also wir haben geschrieben, man müsste es eben erstmal als ein politisches Problem ernst nehmen und nicht als ein Missverständnis oder als ein Resultat von mangelnder Medienkompetenz behandeln. Und das hängt mit einer Beobachtung zusammen, die wir gemacht haben, nämlich wir haben ja das letzte Jahr quasi angeguckt, das letzte Jahr seit Untersuchungsbeginn, also quasi bis Anfang 2020. Und wir haben festgestellt, dass zum Beispiel zu Beginn der Corona-Pandemie, als die Informationslage ja wirklich unsicher war, Sie erinnern sich ja wahrscheinlich noch,
genau,
dass die Konversationen auf der AfD-Seite sich da jetzt qualitativ gar nicht so doll von anderen Diskussionen auf anderen Seiten unterschieden haben. Ne? Sondern, dass dieser verschwörungstheoretische Diskurs zu Corona auf der AfD-Seite eigentlich erst in dem Moment Schwung aufnimmt, in dem gesamtgesellschaftlich sowas wie ein Konsens über Corona besteht. Erst in dem Moment, wo man sozusagen davon ausgehen kann, dass Corona gefährlich ist, dass man prinzipiell auch weiß, was dagegen zu tun ist, dass der Lockdown Erfolg zeigt und so, beginnt auf diesen Seiten eine Diskussionskultur, die sagt, dahinter steckt eine ganz große Verschwörung. Das heißt, wir haben festgestellt, es ist eben nicht so, dass die Leute auf die AfD-Seite gehen und dann lesen die da falsche Informationen und dann sind sie deswegen gegen die Pandemiebekämpfungspolitik, sondern mit den falschen Informationen, die man da teilt und auf die man sich da bezieht, will man zum Ausdruck bringen, dass man gegen die Pandemiebekämpfungspolitik ist. Das heißt, man muss einfach aufpassen, glaube ich, bei der Bearbeitung von dem Thema, dass man im Hinterkopf behält, sie funktionieren nur in einem politischen Konflikt und deswegen funktionieren sie, wie sie funktionieren. Und denen muss man wie einen politischen Konflikt bearbeiten und nicht wie ein Problem mit mangelnder Wirklichkeitswahrnehmung oder so. Das ist, glaube ich, das eine. Das andere ist, und das verweist dann auf die Notwendigkeit auch einfach von Anschlussforschung, dass man sich natürlich überlegen muss, was zum Beispiel mit Menschen passiert, die auf diese Seiten so ein bisschen stolpern. Ne? Also ein Bekannter von einem Bekannten hat was verlinkt und dann liest man das da und dann liest man da all diese steilen Thesen und dann glaubt man sie am Ende vielleicht. Dazu haben wir jetzt gar keine Ergebnisse. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Laufpublikum es da noch gibt oder auf AfD-Seiten inzwischen eh nur noch Leute gehen, die da prinzipiell auch hinwollen. Aber wenn man sozusagen so die Idee hat, es gäbe da sowas wie so unschuldige Beobachter oder so unvoreingenommene Beobachterinnen, dann könnte man sich natürlich überlegen, ob Fact-Checks oder so Sinn machen würden. Ne? Wenn da überall so rote Fähnchen dran wären oder so, die sagen, umstrittener Claim, dann macht das vielleicht den Eindruck mangelnder Seriosität auf diese Leute. Aber ich glaube, der Effekt wäre zu vernachlässigen. Ich glaube, wichtiger ist wirklich, dass man einfach einsieht, es gibt hier einen Konflikt mit Menschen, die die Pandemiebekämpfungspolitik zum Beispiel grundlegend ablehnen, weil es ihnen einfach wurscht ist. So, die fühlen sich davon nicht betroffen, die fühlen sich in ihrer Freiheit eingeschränkt und die behaupten, was auch immer es kosten möge, um dann in der Lage zu sein, diese Pandemiebekämpfungspolitik abzulehnen.
Die Fakten sind eigentlich letztendlich die Grundlage, um dann eine gewisse Haltung äußern zu können.
Genau. Die sind, wenn man so will, in der Diskussion eben eher Rechtfertigungen, als dass die Grundlage für irgendwas sind. Also es wird im Prinzip eine Meinung mit diesen alternativen Fakten gerechtfertigt und deswegen sind sie auch austauschbar. Das merkt man eben auch immer wieder, dass es dann für die praktische Diskussion gar keinen Unterschied macht. Da kann der eine behaupten, Corona würde gar nicht existieren, der nächste kann behaupten, es ist harmlos und der dritte kann behaupten, es ist so ansteckend, dass der Lockdown eh nichts bringt. Die drei streiten sich nicht, ne, weil sie praktisch einer Meinung darin sind, dass deswegen die Pandemiebekämpfungsmaßnahmen abzulehnen sind.
Auch wenn es auch frustrierend ist, aber es ist ja auch das, was man so erlebt. Also ich kriege ja das auch mit. Also wenn man jetzt irgendwie, AfD kenne ich zum Glück niemanden, aber so aus dem Querdenker-Milieu, wenn man mit den Leuten diskutiert, es ist auch so, dass manche Sachen, die man eigentlich längst widerlegt hat, sachlich, nach 2 Monaten genau die gleiche Behauptung wieder auftaucht. Das heißt, Sie haben sich das nicht gemerkt. Sie wollten es sich nicht merken. Es ist egal.
Es ist Ihnen einfach wurscht, genau. Wobei, also vielleicht, ich meine, das will es jetzt nicht weniger düster machen, als es ist, aber wir haben in unserer Studie irgendwo geschrieben, es ist eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, man muss sich nicht so wahnsinnig viel Sorgen drum machen, dass die Leute alle verwirrt werden von irgendwelchen bösen alternativen Fakten. Dafür haben wir wenig Anzeichen gefunden, dass Menschen da jetzt ihre Meinung geändert haben, weil sie mit sowas konfrontiert worden sind. Die schlechte Nachricht ist, es gibt eben augenscheinlich viele, die prinzipiell schon der Meinung sind, dass es legitim wäre, solches Zeug zu behaupten, weil sie sich in so einer Fundamentalopposition sehen.